Ja, ich möchte Sie auch herzlich begrüßen heute Abend. Wir wollen heute ein wahrscheinlich das wichtigste Thema der ganzen Woche besprechen. Funktion, Bestimmung und Aufgabe von Mann und Frau in Gesellschaft und Gemeinde. Ein Thema, das heute äußerst dringend ist. Ich beginne mit einem Zitat von Alexander Strauch aus seinem Buch Die Revolution der Geschlechter. Er schreibt, eine der gravierendsten Veränderungen in der Geschichte der Menschheit hat in den letzten 50 Jahren stattgefunden. Die Revolution der Geschlechter. Oder mit den Worten des Historikers William Manchester, die Ausradierung der Unterschiede zwischen den Geschlechtern ist nicht nur das aufsehenerregendste Thema unserer Zeit, es könnte das tiefgreifendste überhaupt sein, mit dem die Menschheit je konfrontiert wurde. Er schreibt dann weiter, Alexander Strauch, den Christen erging es da nicht anders als dem Rest unserer Gesellschaft. Sie wurden und werden durch die Veränderungen unablässig beeinflusst. In einem Leitartikel in einer bekannten christlichen Zeitung heißt es die zweite Reformation über das Thema die zweite Reformation heißt es, dass religiöse Feministen glauben, sie befänden sich in einem großartigen historischen Wandel der Christenheit. In Wirklichkeit ist es ein Rollentausch, welcher weltweit in christlichen Kreisen stattfindet. Nicht das Zeichen einer zweiten Reformation, sondern eine radikale Abkehr vom biblischen Evangelium und vom biblischen Lebensstil, den die Apostel gelehrt hatten. Die Debatte um die Rollenverteilung zwischen den Geschlechtern ist keine abstrakte, unpersönliche Lehrstreitigkeit. Sie berührt direkt unsere Menschlichkeit, unsere geschlechtliche Identität, unseren geistlichen Dienst, unsere Ehen, Familien und örtlichen Gemeinden. Sie wirft fundamentale Fragen auf bezüglich des Einflusses der weltlichen Kultur auf das Denken des Christen, bezüglich der richtigen Methodik, Gottes Wort auszulegen, bezüglich der Frage der Leiterschaft in unseren Gemeinden und bezüglich unseres Glaubens in Gottes Wort. Es ist eine emotionsgeladene Debatte, die Gemeinden und Kirchen weltweit spaltet. Und ich denke, Alexander Strauch hat absolut recht. Was wir jetzt tun heute Abend, ich zuerst einige Stellen aus der Bibel schauen wir uns an. Dann möchte ich einiges über die Gesellschaft sagen, auch zwischendurch. Dann möchte ich mich auf Gemeinde konzentrieren. Zum Schluss möchte ich etwas dann noch über die Kulturrevolution sagen und die Auswirkungen, vor allem auch auf die Auswirkungen für die Gemeinden in verschiedenen Fragen des kulturellen Lebens. Ich werde über das Beispiel der Kleidung auch dann noch sprechen, und ich hoffe, dass ich Zeit habe dazu. Also, zuerst einige Bibelstellen. Ganz am Anfang, Mann und Frau sind gleichwertig, wurde gestern schon gesagt. In Christus ist kein Unterschied zwischen männlich und weiblich. Galater 3, Vers 28 lesen wir, es ist nicht männlich und weiblich in Christus. Da ist nicht männlich und weiblich, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Da ist nicht Jude und Grieche, nicht Sklave und Freier, nicht Sküte und sonst irgendeiner, sondern da ist alles nicht Mann noch Weib, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Es ist kein Unterschied in Christus. Alle sind Söhne Gottes, auch die Frauen. Beide kommen von Gott. 1. Korinther 11, Vers 11 und 12. Im Herrn ist weder der Mann ohne die Frau etwas, noch die Frau ohne den Mann. Denn ebenso wie die Frau vom Manne ist, so ist auch der Mann durch die Frau. Aber alles von Gott. Mann und Frau sind voneinander abhängig. Jede Frau kommt von dem Mann, die erste Frau kam von dem Adam. Und jeder Mann kommt durch eine Frau auf die Welt. Also Mann und Frau sind voneinander abhängig. Diese Ordnung ist von Gott geschaffen. 1. Petrus Kapitel 2, Vers 9. Beide, Mann und Frau, sind für das Priestertum gerufen. Alle sind Priester Gottes. Sie dürfen beide zu Gott nahen als ein erwähltes Geschlecht. 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr seid ein erwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk. Alle Christen sind ein heiliges Volk vor dem Herrn. Und beide sind Miterben. In Petrus' Brief haben wir gestern schon gelesen, 1. Petrus 3, Vers 7, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind. Die Männer und die Frauen sind Miterben. Alle bekommen das gleiche Erbe und haben das gleiche Ziel und keiner wird benachteiligt. Das ist das eine. Das zweite, die Bibel lehrt uns aber, dass Mann und Frau nicht gleichartig sind. Darüber haben wir gestern schon, die Unterschiede haben wir gestern schon besprochen, über die rein biologisch und auch wesensmäßige Unterschiede. Aber wir haben noch einige Stellen anzuschauen über die Schöpfungsrolle oder besser Schöpfungsordnung. Welche Funktion, welche Bestimmung haben Mann und Frau als Schöpfungswesen? Das ist hier die nächste Folie. Gott selber ist Vater. Ja, nicht wie man in Schweden neuerdings meint, Gott sei Vater oder Mutter. Nein, Gott ist Vater. Und er ist Schöpfer, nicht Schöpferin. Und dieser Gott, Vater, der Schöpfer, er schuf zuerst den Adam. Einen Er, ja, nicht ein Es, einen Er, einen Mann. Adam wurde zuerst geschaffen und danach Eva. Das steht auch in 1. Timotheusbrief, wir werden die Stelle später nochmal lesen. Ich möchte jetzt nur mal so die Grundpunkte, ein Fundament legen. Ja, Adam wurde zuerst geschaffen, danach Eva. Der nächste Satz, der Mann als Geschöpf ist Haupt der Frau als Geschöpf. Wieso? Weil er zuerst geschaffen wurde. Also als Adam geschaffen wurde, war er schon Haupt der Eva. Nicht erst bei der Hochzeit wurde er Haupt der Eva. Manche haben das nicht ganz verstanden. Eine Sekunde nach der Schöpfung der Eva war die Eva schon dem Adam untergeordnet. Die waren noch nicht verheiratet und sie war ihm schon untergeordnet. Warum? Weil Adam zuerst geschaffen war und zweitens, weil Gott den Adam ein Gebot gegeben hat, das er der Eva nicht direkt gegeben hat. Ihr sollt von allen Bäumen dürft ihr essen, aber von diesem einen Baum dürft ihr nicht essen. Das hat Gott mit Adam gesprochen, bevor es die Eva gab. Und der Adam hatte die Verantwortung, die Eva zu belehren. Das hat Gott so angeordnet. Das heißt, von Anfang an war Adam der Lehrer. Er sollte die Frau belehren, was Gott sagt über den Baum, über die Ordnung in Eden. Dann haben sie geheiratet. Also das heißt, Adam war schon Haupt der Frau, bevor sie geheiratet haben. Dann erst wurden sie ein Fleisch und so weiter. Der Mann wird Vater und Mutter verlassen und sie werden ein Fleisch werden. Das war aber erst nachher. Das bedeutet, Adam war Haupt der Eva von Schöpfungswegen. Er war als Geschöpf Haupt der Frau als Geschöpf, nicht als Ehefrau. Mir hat schon einmal eine Frau gesagt, das kann doch nicht sein, dass ich mich jedem Mann unterordnen muss. Dann sage ich, nein, du musst dich nur deinem eigenen Mann unterordnen. Und dennoch bist du Frau. Und allein weil du Frau bist, bist du nicht Haupt. Auch wenn du nicht verheiratet bist, bist du nicht Haupt. Das ist auch der Grund, warum die Frauen nicht Älteste werden und nicht predigen. Nicht, weil sie verheiratet sind. Oder darum geht es überhaupt nicht. Auch die ledigen Frauen dürfen nicht predigen. Und dürfen nicht, also ich meine jetzt lehren, öffentlich in der Versammlung. Und auch die unverheirateten Frauen dürfen nicht Älteste oder Hirte oder Aufseher oder Führer oder Leiter der Gemeinde sein. Das ist unabhängig von der Ehe. Das Hauptsein des Mannes liegt in der Schöpfung und nicht in der Ehe. Erst in der Ehe kommt es hinzu. Das ist dann das persönliche Haupt über die persönliche Frau. Das ist zusätzlich noch. Darüber haben wir jetzt 2 Tage gesprochen. Heute sprechen wir über Schöpfung. 4. Satz. Das Hauptsein des Mannes ist Abbild des Hauptseins Christi. Ich habe die Bibelstelle nicht aufgeschrieben. 1. Korinther 11, Vers 7. Der Mann sollte sich das Haupt nicht bedecken, da er Gottes Ebenbild und Herrlichkeit ist. Aber die Frau ist des Mannes Herrlichkeit. Hier sagt Paulus, es gibt einen Aspekt, in welchem der Mann Bild Gottes ist, wo es die Frau nicht ist. Wir lesen in der Bibel in 1. Mose 1, Vers 26, Gott schuf Adam und Eva nach seinem Bilde. Beide. Und das ist richtig. Beide, Mann und Frau, sind nach dem Bilde Gottes geschaffen. Aber es gibt einen Aspekt, in dem die Frau nicht nach dem Bilde Gottes ist, wo der Mann aber nach dem Bilde Gottes ist. Und das ist das Hauptsein. Das steht hier in 1. Korinther 11, Vers 7. Der Mann sollte sich das Haupt nicht bedecken, da er Gottes Bild und Herrlichkeit ist. In Bezug auf Hauptsein ist er Gottes Bild und Herrlichkeit, wo es die Eva nicht ist. Aber die Frau ist des Mannes Herrlichkeit. Ja? Sie ist sein Glanz oder Herrlichkeit, seine Herrlichkeit. Sie ist ihm untergeordnet und gerade darin findet sie ihre Herrlichkeit und ihren Glanz. Zu diesem 4. Satz, das Hauptsein zeigt sich, wie bei unserem Herrn, in einer liebenden Fürsorge. Paulus sagt in 1. Korinther 11, Vers 3, 1. Korinther 11, Vers 3 habe ich hier notiert auf der Folie, ich will, dass ihr wisst, dass der Christus das Haupt eines jeden Mannes ist, das Haupt einer Frau aber der Mann. Hier geht es um Hauptsein, Schöpfungsordnung. Es geht nicht um Ehe. Diese Stelle wurde oft missverstanden, als das ginge es um die Ehe. Nein, es geht um die Schöpfung. Denn Paulus wird argumentieren von der Schöpfung her, nicht von der Eheordnung her. Von der Eheordnung argumentiert er in Epheser 5, aber in 1. Korinther 11 spricht er von der Schöpfung. Auch in den weiteren Versen, wie wir noch sehen werden. Hauptsein zeigt sich in liebender Fürsorge, so wie Christus das Haupt ist, je eines jeden Mannes. So ist der Mann das Haupt der Frau. Der Mann hat Verantwortung zu übernehmen in dieser Schöpfung und er soll sie liebevoll tun. Missbrauch des Hauptseins ist ausgeschlossen und wird verurteilt. Wenn der Mann das Hauptsein missbraucht und die Frau unterdrückt, sündigt er. Und wir haben gesehen, dass die verheerenden Folgen in der Geschichte, wenn Männer Frauen unterdrücken oder eine Gesellschaft von Männern, eine Gesellschaft von Frauen unterdrückt. Deshalb haben wir dann den Pendelschlag, ja, Anfang des 20. Jahrhunderts und dann im Laufe des 20. Jahrhunderts, vor allem in den 60er Jahren, war ein starker Pendelschlag dagegen, gegen die Unterdrückung der Frau durch den Mann. Und da ist dann ein zweites Problem entstanden. Ja. Das eine Problem war Unterdrückung der Frau und jetzt haben wir den Feminismus als zweites Problem. Das rächt sich alles. Nächster Satz. Die Frau ist Hilfe des Mannes. 1. Korinther 11, Vers 8. Der Mann wurde nicht wegen der Frau geschaffen, sondern die Frau wegen des Mannes. Es geht um Schöpfung. Die Frau wurde wegen des Mannes geschaffen. Die Frau ist eine Ergänzung für den Mann. Die Frau an sich ist die Ergänzung für den Mann an sich. Stellen Sie sich mal eine Gesellschaft vor, wo es nur Männer gibt. Das wäre nicht auszuhalten. Ja? Zum Glück haben wir eine Gesellschaft, wo es auch Frauen gibt. Das hat Gott so gemacht. Weiter. Mann und Frau, das ist mein großer Punkt C, Mann und Frau haben unterschiedliche Aufgaben. Das ist die Ableitung von diesen Versen. Der Mann hat die Verantwortung zu leiten, als Hirte, als Ältester, als Aufseher, als Führer und vor allem in der Gemeinde. Es ist ursprünglich auch so gewesen, dass es in der Gesellschaft so sein sollte. Die Gemeinde soll ja eigentlich eine Widerspiegelung der Gesellschaft sein. In der Gesellschaft kam die Sünde, in die Gesellschaft kam die Sünde hinein. Jetzt haben wir eine von Sünde gezeichnete Gesellschaft. Aber in der Gesellschaft soll es wieder gesund werden. Und in dem Maße, in dem Menschen zum Glauben kommen, kann es gesund werden. Nun, wir glauben nicht, dass die ganze Welt einmal so gesund wird, dass alle sich bekehren, wie manche vielleicht denken. Das ist leider nicht so. Aber wir haben dort, wo jetzt Menschen zu Christus kommen, wird die Schöpfungsordnung wieder aufgerichtet. Die Schöpfungsordnung wurde ja umgekehrt beim Sündenfall. Zuerst hieß es Adam, also Gott an erster Stelle, dann Adam, dann Eva und dann die Tiere. Beim Sündenfall war zuerst die Schlange, sie ging voran. Und dann folgte Eva und war gehorsam, dann folgte Adam und war ihr gehorsam und Gott wurde nicht gefragt. Die Schöpfungsordnung wurde gerade auf den Kopf gestellt. Wo eine Gesellschaft jetzt in der Sünde lebt, ist immer die Gefahr, dass die Gesellschaftsordnung auf den Kopf gestellt wird. Weil Eva nicht Haupt ist in der Schöpfung, kann Eva nicht Bundeskanzlerin werden. Geht nicht. Auch nicht Superintendent, auch nicht Chefin einer Fluggesellschaft, Unterrichtsministerin oder nicht einmal Bürgermeister. Warum? Weil das nicht funktionieren wird, weil die Frau anders geschaffen ist von der Schöpfung her. Nun, in der Welt ist es aber anders geworden. Warum? Weil durch die Sünde wurde Unwahrheit verkündet. Es gab einen Pendelschlag, es gab eine Emanzipationsbewegung, die dann weit über das hinausgegangen ist, was man eigentlich ursprünglich wollte, dass die Frau nicht unterdrückt sei. Es gab Feminismus. Heute sind wir noch weiter. Heute sind wir schon dabei, dass die Geschlechter abgeschafft werden sollten oder jeder soll sich sein Geschlecht selber wählen. Das bedeutet nicht, dass eine Frau nicht in die Schule gehen darf und dass sie nicht Griechisch lernen darf oder was weiß ich, irgendetwas Wichtiges lernen darf, das darf sie. Aber sie wird nicht darin ihr Glück finden und es wird nicht funktionieren, die Gesellschaft, wenn die Frauen an die Aufsichtsstellen oder an die oberen Stellen kommen, an die Führungsstellen. Es wird nicht gut gehen. Ja. Die Gesellschaft wird sich mit der Zeit kaputt machen. Wir haben in Jesaja eine Stelle, Jesaja Kapitel 3, ich denke, es ist Vers 20, Moment, Vers 12, ach, mein Volk, seine Antreiber sind Mutwillige und Frauen beherrschen es. Mein Volk, deine Führer sind Verführer und den Weg, den du gehen sollst, verwirren sie. Das ist eine furchtbar tragische Feststellung Gottes. Genau das geschieht, wenn die Gesellschaftsordnung umgestellt wird, auf den Kopf gestellt wird. Frauen herrschen, Frauen regieren und das Volk wird in die falsche Richtung geführt. In den Gemeinden, wo die Schöpfungsordnung wiederhergestellt wird, wird die Leitung den Männern übertragen. Und die Männer müssen lernen, die Verantwortung zu übernehmen, genauso wie der Mann es in der Familie lernen muss, muss es der Mann in der Gemeinde auch lernen. Er und aus den Reihen der Männer sollten Hirten, Älteste, Aufseher, Führer kommen. 1. Korinther 16 heißt es, Vers 13, seid wachsam, seid fest im Glauben, seid mannhaft und seid stark. Alles bei euch geschehe in Liebe. Es passt alles auf Männer. Männer müssen fest werden, 1. Korinther 16, Vers 13 und 14, mannhaft, stark werden, alles soll in Liebe geschehen. Gerade in der Liebe hat der Mann voranzugehen in der Gesellschaft und in der Gesellschaft der Heiligen, besonders in der Gemeinde. Die öffentliche Lehre der Gemeinde, das ist eine weitere Aufgabe des Mannes. In 1. Timotheus 2, Vers 12 lesen wir, einer Frau erlaube ich nicht zu lehren. Hier spricht Paulus im Auftrag Gottes, also wir dürfen es so lesen, Gott erlaubt der Frau nicht zu lehren, noch über den Mann zu bestimmen, sondern sie hat in der Stille zu sein. Über den Ehemann nicht, aber auch grundsätzlich nicht. Nicht die Frau wird bestimmen in der Gemeinde. Und nicht die Frau wird den Lehrdienst übernehmen in der Gemeinde. Sie wird nicht lehren. Die Begründung ist die Schöpfungsordnung und die Anlage der Frau. 1. Timotheus 2, Vers 12, einer Frau erlaube ich nicht zu lehren, noch über den Mann zu bestimmen, sondern sie hat in der Stille zu sein, denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Und Adam wurde nicht betrogen, aber die Frau, nachdem sie betrogen worden ist, ist in Übertretung geraten. Adam hat bewusst gesündigt, direkt gegen das Gebot. Eva aber wurde verführt von der Schlange. Das ist ein Unterschied. Hier haben wir wieder das, was wir gestern sahen. Die Frau ist auf geführt werden angelegt und nicht auf zu führen. Und so ist es in der erneuerten Gesellschaft der Gemeinde Jesu, ist es wichtig, dass sie sich dessen bewusst ist und deshalb hat nicht sie den Lehrauftrag. Also Schöpfungsordnung und Anlage der Frau spricht dagegen. Das sonstige Lehren dürfen auch Frauen. Zum Beispiel heißt es im Titus Kapitel 2, Vers 3, die älteren Frauen seien Lehrerinnen des Edlen, des Guten. Alte Frauen soll er lehren, soll er zureden zu den alten Frauen, dass sie in einem Verhalten seien, wie es Geweihten und Heiligen geziemt, dass sie nicht verleumderisch seien, nicht viel im Wein versklavt, Lehrerinnen des Guten. Im Griechischen steht des Schönen, des Edlen, des Vortrefflichen. Das Vortreffliche sollen sie lehren, das Gute, das Edle, das Schöne, damit sie den jungen Frauen zur Zucht verhelfen, sodass die ihre Männer lieben, ihre Kinder lieben, gesunden Sinnes und keusch seien und Wächterinnen ihrer Häuser, den eigenen Männern untergeordnet und so weiter. Also ältere Frauen haben eine Verantwortung für jüngere Frauen. Und jüngere Frauen sollten auch die Verantwortung auf sich nehmen und zu den älteren Frauen gehen und sie bitten auch um Hilfe und um Belehrung. Außerdem in gewissen privateren Rahmen hat die Frau auch die Möglichkeit zu sprechen für Gott. Im ersten Jahrhundert gab es die Prophetie, die Gnadengabe der Prophetie. Und da liest man, dass Frauen auch prophezeien konnten. 1. Korinther 11. Vers 4, jeder Mann, der, wenn er betet oder weissagt, etwas auf dem Haupt hat, beschämt sein Haupt. Aber jede Frau, die unbedeckten Hauptes betet oder weissagt, beschämt ihr Haupt. Denn es ist ein und dasselbe, wenn sie kahl geschoren ist. Ich möchte jetzt nicht auf die Kopfbedeckung eingehen, können wir später noch. Aber hier zuerst, was hier klar ist, ist, dass Frauen weissagen dürfen und beten dürfen. In welchem Rahmen steht nicht da? Manche meinen, das sei in dem Rahmen des allgemeinen Gottesdienstes, wenn die ganze Versammlung versammelt ist. Das steht nicht im Text. Wir müssen nur das lesen, was im Text steht. Paulus spricht von einer allgemeinen Ordnung, dass Frauen beten dürfen und dass sie weissagen dürfen. Das Weissagen war das prophetische Reden damals, das war eine besondere Gnadengabe damals, steht im Gegensatz zum Beten. Aber in 1. Korinther 14 werden genau diese beiden genannt, das Beten und das Weissagen. Und dort heißt es, dass die Frauen schweigen sollen. Das heißt, aber dort ist auch ein anderer Rahmen. In 1. Korinther 14, Vers, ich glaube, ich habe da eine Folie, darf ich die Ihnen zeigen? Wie in allen Gemeinden der Heiligen, Vers 34. Vielleicht sollte ich zuerst um der Klarheit willen, Vers 23 lesen. Wenn die ganze Gemeinde an demselben Ort zusammenkäme und so weiter. Es geht um eine Versammlung, wo alle zusammen sind. Es geht nicht um einen kleinen Hauskreis. Wenn die ganze Gemeinde zusammenkäme. Vers 26. Wie ist es also, Brüder, wann immer ihr zusammenkommt? Wann immer ihr zusammenkommt? Es geht hier um die ganze Versammlung. Da hat jeder etwas, hat einen Psalm, hat eine Lehre, hat eine Sprache. Damals gab es ja auch noch das Zungenreden, das heißt hier Sprache. Eine Fremdsprache ist gemeint. Hat eine Offenbarung, das ist das, was man bekommt, wenn man prophezeit, was man vorher haben muss. Hat eine Übersetzung der Sprachen, das ist die Zungenrede, die übersetzt wurde. Das Zungengebet wurde übersetzt. Das war damals ein Wunder, dass jemand eine Sprache übersetzen konnte, die er nie gelernt hat. Und zwar alle Sprachen konnte er übersetzen, sämtliche Sprachen. Wenn mehrere verschiedene Sprachen reden, braucht nur ein Übersetzer da sein, das sagt der Text. Also das Wunder war, einer ist da, hört irgendeine Sprache, an einer Fremdsprache betet jemand und er kann die Fremdsprache übersetzen. Das Sprachenreden war ein Wunder und das Fremdsprachenübersetzen war auch ein Wunder. Jetzt zurück zu unserem Text. Die Frage, wenn jetzt steht, jeder hat etwas und dann gibt er Regelungen, es sollen sein zwei oder drei Propheten und so weiter und dann gibt er, sie sollen der Reihe nach. Und dann ist die nächste Frage, die sich erhebt, ja, und die Frauen? Und dann kommt Vers 34. Wie in allen Gemeinden der Heiligen sollen eure Frauen in den Versammlungen schweigen. Gemeint ist die Versammlungen der Gemeinde. Denn es ist ihnen nicht erlaubt zu reden, sondern sie haben in Unterordnung zu sein, so wie auch das Gesetz sagt. Das heißt, der Apostel Paulus ist sich klar, dass sich die Ordnung, die Schöpfungsordnung im Evangelium nicht geändert hat. So wie es im Alten Testament im Gesetz geschrieben steht, schon in 1. Mose 2, dass der Mann das Haupt ist, so bleibt es auch unter dem Evangelium. Das heißt, obwohl beide in Christus gleich sind, gibt es doch, weil sie Männer und Frauen sind, einen Unterschied in der Ausübung des Redens, in der Versammlung. Er spricht hier nicht von einem Hauskreis. Wenn sie etwas zu lernen wünschen, sollen sie zu Hause die eigenen Männer fragen. Das ist jetzt zu Hause. Ja. Denn es ist für Frauen schändlich, in der Versammlung der Gemeinde zu reden. Wissen Sie, früher, bevor die Emanzipationsbewegung war, war dieser Vers kein Problem. Erst nach der Emanzipationsbewegung wurde dieser Vers zum Problem. Warum? Weil der Mensch zum Problem wurde, weil der Mensch nicht mehr das wollte. Ja? Wenn etwas nicht mehr hineinpasst in die Gesellschaft, die sich verändert hat, dann hat man Bibelverse, die Probleme bereiten. Wenn die Gesellschaft gesund ist, machen die Bibelverse kein Problem. Denn es steht ja da, so wie es da steht. Man nimmt das ganz einfach so. Sie können Kommentare lesen, die alten Kommentare aus dem 19. Jahrhundert, da ist kein Problem. Die besprechen das ganz normal. Die neuen Kommentare aus dem 20. Jahrhundert, aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die machen lauter Probleme und Fragezeichen und probieren irgendwie herumzudrücken, um über das herumzukommen. So geht's aber nicht. Man darf nicht mit Gottes Wort so umgehen. Man muss es so stehen lassen, wie es hier steht. Oder ist das Wort Gottes von euch ausgegangen, von euch Korinthern? Oder ist es zu euch allein gelangt? Die Korinther meinten, eine Ausnahme machen zu müssen und Paulus sagt, so geht's nicht. Vers 37. Meint jemand, ein Prophet oder Geistlicher zu sein, erkenne er die Dinge, die ich euch schreibe, dass sie Gebote des Herrn sind. Alles, was der Apostel Paulus hier geschrieben hat, sind Gebote des Herrn. Das ist nicht eine Meinung von Paulus. Selbst wenn es eine Meinung wäre, wäre es eine von Gott gewirkte Meinung. Aber es war nicht mal seine Meinung, es war ein Gebot des Herrn. Alles geschehe mit Anstand und in geziemender Weise. Deshalb hat also gibt es eine Ordnung in der Versammlung. Jetzt sagen manche, ja, aber es gibt doch auch andere Propheten. Zum Beispiel der Philippus hatte 4 Töchter, Jungfrauen, die weissagten, Apostelgeschichte 21,9. Ja, aber es steht nicht, dass sie in der Versammlung weissagten. Es gab viele Gelegenheiten zum Weissagen, auf verschiedenste Art. Das Leben spielte sich auf der Straße ab. Es waren immer wieder Menschen zusammen. Man traf sich zum Gebet hier, dort. Da konnten die Töchter des Philippus weissagen. In der Versammlung der ganzen Gemeinde konnten sie das nicht. Ja, aber im Alten Testament gab es doch auch Frauen. Ja, Miriam hat nur einen Chor geleitet, aber das war ein Frauenchor. Das ist durchaus erlaubt, 2. Mose 15, Vers 20. Deborah war eine Richterin. Aber beachten Sie, die Deborah stand nicht auf einer Kanzel. Alle Leute kamen zu ihr, zur Eiche. Sie saß unter einem Baum und dort hat sie dann, wenn Leute kamen, um Ratschlag baten, hat sie das Volk Israel Rat gegeben und gerichtet. Hulda, die Prophetin, war eine Prophetin in Jerusalem, aber sie war keine Predigerin. Sie stand nicht im Tempel und predigte den Leuten oder auf ihrer Kanzel. Nein, der Hiskia und Jesaja kamen zu ihr nach Hause und baten sie um ein Wort. 2. Könige 22, Vers 14 kann man das nachlesen. Die Prophetin Noadia, das war eine Prophetin der Feinde, von der heißt es auch nicht, dass sie öffentlich lehrte. Im Neuen Testament war keine Frau ein Apostel. Keine hatte einen Lehrdienst. Keine wurde mit der Niederschrift des Wortes Gottes beauftragt. Keine. Das waren alles Männer. Alles, was wir in der Bibel lesen, im Neuen Testament, ist von Männern geschrieben. Und im Alten Testament, das Buch Ruth und das Buch Esther, steht gar nicht, dass das von der Ruth und von der Esther geschrieben ist. Es ist das Buch, wo das Thema die Ruth ist und wo das Thema die Esther ist. Es ist nicht von der Ruth geschrieben und auch nicht von der Esther geschrieben. Keine Frau wurde mit der Leitung der Gemeinde betraut. Eine Frau durfte in der Gemeinde keine Aufgabe übernehmen, die ihr eine geistliche Autorität über den Mann gab. Die Frau konnte also nicht ein geistliches Amt übernehmen, wodurch sie über die Männer eine Autorität ausübte. Dann gibt es Leute, die behaupten, aber in Römer 16, Vers 7, da ist doch die Junia. Nun, erstens ist es immer gar nicht klar, ob sie Junia heißt, denn es könnte nämlich sein, dass er Junias heißt. Junia oder Junias, im Griechischen ist hier beides möglich, denn es ist ein Akkusativwort. Und sie sind Andronikus und Junias, sie sind die Verwandten und sind Mitkriegsgefangene des Paulus gewesen. Nun, wenn sie mitgefangen waren, mit Paulus, ist es schwer vorstellbar, dass hier ein Mann oder eine Frau im gleichen Rahmen gefangen waren. Junias ist durchaus möglich, dass Junias hier ein Mann gemeint ist. Sie sind solche, die sich auszeichnen unter den Aposteln. Damit ist nicht gesagt, dass Junias ein Apostel war, wenn er sich auszeichnete unter den Aposteln. Sie waren vor mir in Christus. Auszeichnen, in welchem Sinn wurde Junias ausgezeichnet unter den Aposteln? Vielleicht haben sie ihn besonders hervorgestellt, weil er vieles getan hat für den Herrn. Jedenfalls darf man das Wort Gottes nicht so deuten, dass ein Widerspruch entsteht zum übrigen Neuen Testament. Es kann also nicht sein, dass es sich um eine Frau handelt, die eine Apostolin war. Das war nicht der Fall. Weiter. In 1. Korinther 11 lasen wir von dem unbedeckten und von dem bedeckten Haupt. Nun, ich habe jetzt nicht die Zeit, auf die Stelle gründlich einzugehen, aber ich merke, wie heute die Menschen sich wehren, diese Bibelstelle so anzunehmen, wie sie da steht. Sogar berühmte Leute, sogar studierte Leute. Es gibt einen Mann, der heißt Thomas Schiermacher, mit dem habe ich zufälligerweise auf der Schulbank gesessen, der behauptet, es ginge hier nicht um eine Anordnung von Apostel Paulus, sich den Kopf zu bedecken beim Beten und beim Weissagen für die Frau, sondern es seien lauter Fragen. Also Paulus würde hier eine Meinung der Korinther zitieren und er würde sagen, was? Wie gesagt, ich lese es mal so, wie er das meint. Was jeder Mann, wenn er betet und weissagt, soll etwas auf dem Haupt haben und dann sein Haupt beschämen? Aber jede Frau, die unbedeckten Hauptes betet und weissagt, die soll ihr Haupt beschämen? Denn es ist ein und dasselbe, wie wenn sie kahl geschoren ist. Der macht aus dem Aussatz ein Fragezeichen und stellt alles in Frage. Das geht aber nicht. Ja? Wer ein bisschen Griechisch kann, weiß, dass es auch hier gar nicht möglich ist. Nun, da hat er einen großen Schnitzer gemacht mit dem Buch, hat ein Buch geschrieben, Paulus im Kampf gegen den Schleier. Er hat damit der Gemeinde Jesu keinen guten Dienst erwiesen. Im Gegenteil, er hat hier sehr, sehr viel Schaden angerichtet. Hätte er lieber nicht geschrieben, dieses Buch. Der Text spricht für sich. Paulus gibt hier mehrere Begründungen für die Bedeckung des Hauptes bei der Frau und für das nicht bedeckte Haupt beim Mann während dem Beten und während dem Weissagen. Der erste Grund, Vers 5, ist ein Vergleich mit dem geschorenen Kopf. 1. Korinther 5, Vers 11. Wenn eine Frau nicht bedeckt ist, schneide sie sich auch das Haar ab. Wenn es aber für eine Frau schändlich ist, sich das Haar abzuschneiden oder kahl geschoren zu werden, so soll sie sich doch bedecken. Was er sagt ist, wenn ihr euer Haupt nicht bedecken wollt, ihr lieben Korintherfrauen, dann könnt ihr aber gerade auch noch die Haare dazu auch abschneiden. Denn die Aussage des Haares ist korreliert, geht parallel zu der Aussage der Bedeckung. Das heißt, Gott hat zwei Dinge gegeben. Er hat das lange Haar gegeben und er hat die Bedeckung angeordnet. Und jetzt sagt er, wenn ihr das eine nicht tun wollt, dann solltet ihr das andere auch ablegen. Also wenn ihr die Kopfbedeckung ablegt, dann bitte legt eure Haare auch ab. Ja? Das meint er. Er will ihnen sagen, wie unsinnig der Gedanke ist, sich nicht zu bedecken beim Beten. Der zweite Grund ist die Herrlichkeit jedes Geschlechtes. Jedes Geschlecht hat eine Herrlichkeit. Das habe ich schon gelesen, der Mann sollte sich nicht bedecken, weil er Gottes Ebenbild und Gottes Herrlichkeit ist, in Sachen Hauptsein. Die Frau aber soll sich bedecken, weil sie des Mannes Herrlichkeit ist. Sie stellt seine Herrlichkeit, sie ist seine Herrlichkeit. Und sie stellt ihn heraus. Der Mann soll das nicht tun. Wieso? Er selber ist ein Haupt. Und dann soll er nicht das Haupt sich verhüllen oder bedecken. Die Frau ist aber nicht das Haupt. Und sie bildet sozusagen, sie zeigt diese Sache, indem sie ihren Kopf bedeckt und sagt, ich bin nicht Haupt. Während sie zu Gott sprechen, man tritt vor Gott als Versammlung oder als einen Gebetskreis, wo auch immer. Man tritt vor Gott. Und während man jetzt vor Gott tritt, zeigt man die Schöpfungsordnung. Man stellt die Schöpfungsordnung dar, symbolisch natürlich. Und die Frau tut das, indem sie ihr Haupt bedeckt und sagt, ich bin nicht Haupt, ich bin nicht Haupt. Und der Mann nimmt den Hut ab und sagt, ich bin Haupt. Er will dadurch zeigen, er nimmt genau diese Rolle ein. Nein, Rolle ist, habe ich das falsche Wort, Funktion, Aufgabe, Platz. Ich mag nicht das Wort Rolle, aber ich bin schon so geprägt von einem falschen Denken, dass mir das immer wieder rausrutscht. Vers 8 und 9, dritter Grund, der Ursprung jedes Geschlechtes. Vers 8, denn der Mann ist nicht von der Frau, sondern die Frau ist von dem Mann. Also war der Mann zuerst, also ist der Mann Haupt. Gleicher Gedanke wie schon in Vers 3, der Mann ist das Haupt der Frau. Wegen des Ursprungs der Schöpfung, weil Adam zuerst geschaffen wurde, deshalb ist er das Haupt und deshalb soll er sein Haupt zeigen. Mann, zeig dein Haupt, das ist das Gebot hier. Zeig dein Haupt und benimm dich entsprechend. Ja? Übernimm die Verantwortung. Bete, leite, sprich. Zeig dein Haupt. Vers 9, der Mann wurde auch nicht wegen der Frau geschaffen, sondern die Frau wegen des Mannes. Schöpfungsordnung. Viertens, der eigentlichen Zweck, für wen tut man denn das Ganze mit der Kopfbedeckung? Sagt, das ist wegen der Engel. Vers 10, deswegen soll die Frau Vollmacht auf dem Haupt haben, wegen der Engel. Also die Engel sind der eigentliche Grund und Zweck. Ihnen soll etwas gezeigt werden. Was soll ihnen denn gezeigt werden? Nun, die Engel sind interessiert an dem, was vor sich geht, wenn Menschen gläubig werden. Dann wird die Schöpfungsordnung Gottes wiederhergestellt. Und die Engel sind ja auch Geschöpfe. Und sie sollen etwas erfahren über Schöpfungsordnung. Sie hatten auch selber mal ein Problem in Bezug auf Schöpfungsordnung. Es gab nämlich einmal Engel, die sich nicht unterordnet haben unter die Schöpfungsordnung. Und da gab es Dämonen. Und jetzt wird den Engeln gerade durch die Gemeinde, den guten Engeln, wird durch die Gemeinde gezeigt, schaut, in Gottes Volk wird Gottes Schöpfungsordnung wieder geachtet. Und sogar beim Beten, und gerade beim Beten, zeigen wir symbolisch, der Mann zeigt symbolisch, ich bin Haupt, und die Frau zeigt symbolisch, ich unterordne mich. Ich stehe unter einem Haupt. Das ist der Grund. Es steht ja hier auch im Text. Deswegen soll die Frau Vollmacht auf dem Haupt haben. Sie hat ein Zeichen der Vollmacht auf dem Haupt. Die Vollmacht kann man nicht am Kopf haben. Es ist ein Zeichen, ein Symbol der Vollmacht. Die Frau hat ein Symbol der Vollmacht, unter der sie steht. Ein Symbol der Autorität, unter der sie steht. Vollmacht heißt Autorität übrigens. Die Frau zeigt, sie steht unter Autorität. Und sie zeigt das durch die Kopfbedeckung. Und dann tritt man vor Gott. Nun, wir haben heute kein Prophezeien mehr, aber wir haben Beten noch. Und Christen sollten auch heute das tun. Heute gibt es Frauen, die sträuben sich mit aller Kraft dagegen. Warum? Weil es ein Zeichen der Unterordnung ist. Und sie wollen es nicht. Manche sträuben sich dagegen, weil sie es nicht verstehen. Weil sie sich nicht wirklich Gedanken gemacht haben. Deshalb ist die Belehrung hier wichtig. Dann kommt ein Einschub, ein Hinweis auf das Gemeinsame der Geschlechter. Und dann kommt in Vers 13, das lesen wir wieder, kommt eine Aufforderung jetzt zu urteilen. Was sagt Paulus? Urteilt bei euch selbst. Geziemt es sich, dass eine Frau unbedeckt zu Gott betet? Ich möchte den Text hier zeigen. Urteilt bei euch selbst, geziemt es sich, dass eine Frau unbedeckt zu Gott betet? Denn das haben die Korinther begonnen zu tun. Sie haben begonnen, unbedeckt zu Gott zu beten. Und Paulus sagt, das ist nicht gut. Es ist hier eine Symbolik. Und ihr solltet diese Symbolik einhalten. Und ihr solltet schauen, dass eure Frauen das tun. Er spricht zu den Männern natürlich, denn sie haben die Verantwortung über ihre Frauen. Wenn jeder Mann zu seiner Frau schaut, dass sie das tut. Also er spricht hier und er stellt dann eine Frage. Liebe Korinther, nachdem ich euch jetzt das so erklärt habe, mit diesen Begründungen, urteilt bei euch selbst, geziemt es sich, dass eine Frau unbedeckt zu Gott betet? Die Antwort ist schon im Text. Die Antwort ist schon gegeben. Paulus, es ist eine rhetorische Frage, nennt man das. Ja? Die Antwort steht klar da. Die Antwort heißt nein, es geziemt sich nicht, Paulus. Natürlich, du hast schon recht, du hast es ja gerade erklärt. Es geziemt sich nicht. Und dann sagt er etwas Zusätzliches über die Natur. Er sagt, oder lehrt euch nicht die Natur selbst, dass wenn ein Mann langes Haar trägt, es eine Unehre für ihn ist? Jetzt spricht er die Natur des Menschen an. Nicht die äußere Natur, die innere Natur. Das Wort Natur wird in der Bibel an mehreren Stellen auf die innere Natur des Menschen bezogen. Das heißt, habt ihr nicht selber in euch eine Natur, die euch zeigt, dass es unehrenhaft ist, wenn ein Mann langes Haar trägt? Ein Mann sträubt sich von Natur aus dagegen, sich das Haar lang wachsen zu lassen. Das ist nicht natürlich. Das sträubt sich innerlich was. Dann schaue ich ja weibisch aus, sagt der Mann. Das will ich nicht, ja. Und die Juden hatten eine Sitte, Gott hatte die anbefohlen, wenn jemand ein Gelübde auf sich nimmt, dann muss er auch diese Schmach auf sich nehmen und sein Haar lang wachsen lassen, wie Frauenhaar. Und in der Zeit, wo er das Gelübde auf sich hat, erscheint er wie eine Frau. Das war eine Demütigung für den Mann. Deshalb hat Gott das so gewollt. Sobald das Gelübde erfüllt ist, wird das Haar wieder geschnitten. Es ist eine Unehre. Und wenn eine Frau langes Haar trägt, was sie ja soll, wenn es geht, manchen Frauen geht es nicht, wenn eine Frau langes Haar trägt, es Herrlichkeit für sie ist, weil das lange Haar ihr als eine umhüllende Bekleidung gegeben ist. Das griechische Wort für umhüllende Bekleidung heißt nicht Kopfbedeckung. Bitte lesen Sie hier nicht Kopfbedeckung. Lesen Sie hier Schleier. Das Haar ist ihr als Schleier, als Umhüllung gegeben. Wenn die Frau das lange Haar normal frisiert und hängen lässt, ist es wie ein Schleier. Sogar über das Gesicht von vorne rund geht es auch runter. Ja? Natürlich bindet sie das dann oder tut sie das irgendwie zusammen. Aber es ist ein Zeichen eines Schleiers, was die Frau hat. Und jetzt sagt Paulus, das ist genau parallel zu dem, was ich vorher gesagt habe. Ich bin nicht Haupt, zeigst du durch das Haar und zeigst du durch die Kopfbedeckung. Und der Mann, ich bin schon Haupt, zeigst du durch das geschnittene Haar und durch das Abnehmen der Kopfbedeckung beim Beten. Wenn aber jemand meint, rechthaberisch zu sein, wir haben eine solche Gewohnheit nicht. Welche Gewohnheit? Dann sagen wir Leute, ja, die Gewohnheit, rechthaberisch zu sein. Es geht doch nicht um rechthaberisch zu sein, das weiß jeder, dass die Apostel nicht streiten. Es geht um die Gewohnheit, dass die Frau unbedeckt zu Gott betet. Bei den Aposteln und ihren Frauen ist es nicht so. Und bei den anderen Gemeinden ist es auch nicht so. Überall waren sich die Gemeinden einig, damals. Heute sind sie sich ja nicht mehr einig. Aber damals war man sich einig. Und Gottes Volk sollte auch in dieser Sitte folgen. Deshalb ist es gut, wenn die Frau sich bedeckt. Das hat etwas Rückwirkendes, auch auf die Frau, und schützt sie. Und hat auch was Rückwirkendes auf den Mann und ist für ihn wichtig. Wir würden uns schnell aufregen, würden die Männer mit einer Kappe oder mit Hut predigen. Aber wir regen uns nicht auf, wenn die Frauen ohne Kopfbedeckung beten, weil wir uns daran gewöhnt haben. Kein Problem heute, aber es ist nicht richtig. Verstehen Sie? Wir empfinden heute anders, weil wir uns daran gewöhnt haben. Der Weltmensch empfindet völlig anders als in der Bibel. Aber jetzt ist es so, nachdem jetzt der Mensch gläubig geworden ist und er beginnt jetzt die Bibel zu untersuchen, merkt er, huch, ich habe ja in vielen Dingen überhaupt nicht mein Leben ausgerichtet nach der Bibel. Und jetzt beginnt er Stück für Stück sein Leben nach der Bibel auszurichten, so wie das die Schrift sagt. Und dann ordnet er seine Sachen. Und sogar diese Sache, seine Äußerlichkeit, klar, manche sagen, das ist überhaupt nicht wichtig, Äußerlichkeiten sind überhaupt nicht wichtig. Nun, ganz unwichtig sind sie aber nicht. Das bezeugen wir dadurch, dass wir uns zum Beispiel schön kleiden. Wenn Sie irgendwo hingehen auf ein Fest, kleiden Sie sich schön. Man könnte ja sagen, geh in Lumpen hin. Sagen Sie, nein, das ist schön, das ist eine Hochzeit, da kleide ich mich schön. Ja, wieso? Ist doch nicht wichtig. Wenn die Braut, kann doch ruhig die Braut in Lumpen heiraten. Nein, ist die Äußerlichkeit doch wichtig? Ja, ist doch wichtig. Sie symbolisiert etwas. Ja? Warum zieht die Braut ein weißes Kleid an? Ja, weil das was symbolisiert. Reinheit. Ich bin rein geblieben. Und jetzt heirate ich. Leider wird es ja heute auch gemacht bei Frauen, die nicht rein geblieben sind. Da stimmt es dann nicht mehr. Aber dennoch ist es ihnen wichtig. Verstehen Sie? Äußerlichkeiten sind also doch auch wichtig. Wir dürfen nicht sagen, Äußerlichkeiten sind unwichtig. Sie haben nicht den gleichen Stellenwert. Das mag richtig sein. Aber das heißt nicht, dass wir es lassen. Da sagt einer, ich brauche keine Taufe. Wieso lässt du dich nicht taufen? Da wird man nass, das ist nur was Äußerliches. Das ist nicht wichtig. Ich habe mich ja bekehrt, ich brauche keine Taufe. Stimmt, das ist eine Äußerlichkeit. Ist sie deshalb unwichtig? Sie ist sehr wichtig, die Taufe. Und wenn Sie noch nicht getauft sind und bekehrt, lassen Sie sich möglichst bald taufen. Ist wichtig. Sie zeigen nämlich etwas dadurch. Sie stellen sich klar, durch das Symbol der Taufe stellen sie sich ganz klar auf die Seite Christi und zeigen der Welt, dass sie ausgestiegen sind. Wir wollen hier Pause machen und dann weitermachen.